Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 19. Dezember 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit Indonesian Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Weiter, ein neues Terminal des Flughafens Syamsuddin Nur in Banjarmasin ein. Überschwemmung in Jakarta durch Bevölkerungsdichte verursacht. Laut Präsident Joko Widodo. Die indonesische Regierung widmet dem Schutz von Kindern und Frauen eine besondere Aufmerksamkeit. Präsident Weiter, die Endabfallentsorgungsanlage Manggar in Banjarmasin ein. Das indonesische Handelsministerium vernichtete Tausende von illegalen importierten Waren. Indonesien wird ein Präferenzhandelsabkommen mit Tansania schließen. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern den 18. Dezember ein neues Terminal des Flughafens Syamsuddin Nur in Banjarmasin, Sud Kalimantan ein. Bei dieser Einweihung wurde der Präsident vom Verkehrsminister Budi Karya Sumadi begleitet. Das alte Terminal hatte die Größe von 9000 Quadratmetern und das neue eingeweihte Terminal ist 77.000 Quadratmeter groß. Präsident Joko Widodo sagte dabei, das Wachstum der Passagiere im Flughafen Syamsuddin Nur in Banjarmasin erreiche mehr als 7%. Der Präsident fufot, die Regierung baue weiter die Infrastrukturen, damit Indonesien mit anderen Ländern konkurrieren könne. Überschwemmungen und Staus sind Herausforderungen, vor denen die Stadt Jakarta schon seit langem steht. Am Dienstag gab es einige Regionen, die durch den Regen eine Erhöhung des Wasserpegels erlebte. Die Regierung ergreift deshalb sowohl auf zentraler als auch auf regionaler Ebene zu Prävention als auch Kontrollmaßnahmen. Trotzdem kommt es in Jakarta häufig zu Überschwemmungen und Staus. In diesem Zusammenhang sagte Präsident Joko Widodo am Mittwoch, den 18. Dezember in Balikpapan aus Kalimantan, die Stadt Jakarta sei zu einer Stadt der Träume für die Menschen, die ihr Glück versuchen und ihren Lebensunterhalt verdienen wollen geworden. Dies führte zu einer Ansammlung von Menschen im Besonderen und im Allgemeinen auf Java. Deshalb sagte der Präsident, dass die Verlegung der Hauptstadt nach Ostkalimantan eine Lösung sei, die dient dazu, die Wirtschaftsgerechtigkeit zu verteilen, damit sie nicht auf Jakarta und Java konzentriert sei.
Kalau tidak pindah ibu kota, ya memang tetap akan sulit, karena semua orang.
Wenn die Hauptstadt nicht verlegt wird, wird es in der Tat schwierig, weil jeder eine Karriere in Jakarta und Geschäfte in Jakarta machen will. Alle im ganzen Land denken, man müsse nur nach Jakarta oder Java gehen, um zu Wohlstand zu kommen. Dadurch ist die Bevölkerungsdichte größer geworden. 56% unserer indonesischen Bevölkerung befinden sich in Java, vor allem in Jakarta und der Umgebung. Unser wirtschaftlicher Bruttoinlandsprodukt beträgt ähnliche Zahlen. 98% befinden sich in Java, insbesondere in Jakarta. Deshalb braucht man eine wirtschaftliche Gleichstellung. Bis jetzt bemüht sich die Regierung weiter um die Bekämpfung der Überschwemmungen in Jakarta. Man versucht, Fluss aufwärts mit dem Bau der Dämme Sukamahi und Ciawi den Wasserfluss zur Hauptstadt zu verringern. Diese Bemühungen werden durch die Maßnahme zur Säuberung der Wasserstraßen und die Vergrößerung des Flusses Ciliwung unterstützt. Bezüglich der Verkehrskontrolle integriert die Regierung laut Jokowi auch öffentliche Verkehrsmittel, mit denen die Nutzung privater Verkehrsmittel und das Verkehrsvolumen auf der Autobahn verringert werden sollen. Die Stärkung des Kinder- und Frauenschutzes in verschiedenen Sektoren ist im Fokus des indonesischen Präsidenten Joko Widodo in seinem zweiten Regierungszeitraum. Kinder und Frauen sind besonders gegenüber Gewalttaten gefährdet. Daher muss man ihnen eine besondere Aufmerksamkeit und Anstrengung widmen, damit sie geschützt werden. Das sagte der stellvertretende Leiter der Abteilung des Frauen- und Kinderschutzes des Koordinationsministeriums für Entwicklung der Menschen und Kultur, Gafur Akbar Dharmaputra, am 17. Dezember in seiner Rede vor dem Diplomatischen Forum laut Voice of Indonesia in Jakarta.
Intinya, Presiden itu minta perlindungan perempuan dan anak itu menjadi perhatian. Kenapa? Jadi isunya perlindungan perempuan dan
der anak. Der Presiden bittet darum, dass der Schutz der Kinder und Frauen in der öffentlichen Aufmerksamkeit bleibt. Warum? Das Problem des Schutzes von Frauen und Kindern hängt nicht so sehr mit einem Geschlecht zusammen, sondern mit der Frage, wie wir die betroffenen Menschen behandeln und wie wir auf die Menschenrechte achten. Deshalb sollten die Kinder nicht arbeiten. Man muss die Kinderarbeit verhindern. Dies bedeutet nicht, dass die Kinder gar nicht arbeiten dürfen. Aber sie sind Kinder und müssen in die Schule gehen. Gafur Akbar Dharmaputra fuhrt, dass die indonesische Regierung als eine der Bemühungen zum Schutz von Kindern und Frauen weiterhin die Heiratssozialisierung aufgrund des Gesetzes Nummer 1 von 1974 über die Ehe durch verschiedene Bildungsprogramme fördere. Der indonesische Präsident Joko Widodo weihte am Mittwoch, den 18. Dezember in Balikpapan aus Kalimantan, die Manggar Abfallentsorgungsanlage TPA ein. Außerdem weihte auch der Präsident einen Damm und die Anlage für die Seepockenverarbeitung ein. Der Präsident sagte, dass die Manggar Abfallentsorgungsanlage das Vorbild für andere Abfallentsorgungsanlagen in Indonesien genommen werden könne. Die Abfallentsorgungsanlage von Manggar sei, so Joko Widodo, gut, da sie die Umwelt erhalte und ökonomisch in der Finanzierung des Aufbaus sei. Laut Präsident Joko Widodo können Abfälle nicht als unbedeutend angesehen werden. Daher muss die Endverarbeitungsstätte maksimal gebot weden.
Ini adalah menurut yang saya lihat di kota-kota lain, ekrannya adalah pemrosesan akhir sampah yang paling baik di Indonesia.
This is Nahdem, was is under an state and gesen habe, the best amfar and sorghum anlage in Indonesia is grün, geruchlos, sober, und derbar, den ich sehe, kostet auch nicht zu viel. 160 Milliarden Rupiah. Wenn es andere Orte gibt, die die Aufbereitung durch Verbrennen, Verbrennungsanlage oder Verarbeitung zu Elektrizität durchführen müssten, ist das auch gut. Aber ich sehe bis jetzt nichts fertiggestellt und in gutem Zustand. Ich denke nicht, dass Abfälle unbedeutend sind. Aber ich denke, dass Balikpapan bereits eine endgültige Abfallentsorgungsanlage TPA in Manggar hat. Und das Gute ist, dass in Balikpapan der Prozess zu Hause beginnt, nicht alles davon in die Manggar TPA weggeworfen wird. Es wird sondern 20% reduziert, was zunächst zu Hause verhindert wird. Dies reduziert auch viel. Darüber hinaus äußerte Präsident Joko Widodo auch die Frage der Verarbeitung von Abfällen zu Elektrizität. Dieses Programm soll in 10 indonesischen Städten durchgeführt werden, damit die Abfälle keine Belastung mehr darstellen, sondern der nationalen Entwicklung beitragen. Das indonesische Handelsministerium vernichtete gestern den 18. Dezember Tausende von illegalen importierten Waren, weil sie keine Genehmigungen und keine Produktionsqualitätszertifikate nach dem indonesischen nationalen Standard haben. Der Gesamtwert der Waren beträgt vermutlich fast 15 Milliarden Rupiah. Dies sagte der Handelsminister Agus Suparmanto am Mittwoch, den 18. Dezember in Jakarta. Die Vernichtung wurde im Hinterhof des Handelsministeriums durchgeführt, indem die Waren verbrannt, mit schweren Lastkraftwagen zerstört und mit einer Kettensäge gehackt wurde. Zu den importierten Produkten, die größtenteils aus China kommen, gehören 14 Arten von Produkten, darunter Leuchten, Wasserpumpen, Holzprodukte wie Tapeten und Gartenbauerzeugnisse. Die indonesische Regierung wird ein Präferenzhandelsabkommen mit Tansania aus Afrika schließen, um den Handel beider Länder zu stärken. Der indonesische Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, sagte am 18. Dezember in seiner schriftlichen Meldung in Jakarta, das Präferenzhandelsabkommen werde die Handelstarifhindernisse vermindern, sodass es den Handel beider Länder fördern solle. Beim Besuch in Tansania traf Luhut Binsar Panjaitan dort den Minister für öffentliche Arbeiten, Transport und Kommunikation Tansanias, Isaac Mawelwe. Indonesien mit 270 Millionen Einwohnern sei der größte Markt für Tansania, wenn Indonesien dort investieren werde. Seit 2017 habe Indonesien das Präferenzhandelsabkommen zwischen Indonesien und Tansania vorgeschlagen. Der Arbeitsbesuch in Tansania von Panjaitan ergab einige Übereinstimmungen über weitere Dialoge zwischen den beiden Ländern im Februar 2020, um die Wirtschaftszusammenarbeit zu stärken. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.562,54 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 14.261,30 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.986,60 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 23 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Der Kommentar hat heute Neue Hauptstadt Indonesiens soll die Vorteile für die Zukunft des indonesischen Volkes bringen. Der Plan zur Verlegung der indonesischen Hauptstadt auf die Insel Kalimantan ist immer klarer und festiger, nachdem Präsident Joko Widodo und sein Gefolge am Dienstag, den 17. Dezember, den Verwaltungsbezirk Sepaku des Bezirks Penajam Pasar Utara der Provinz Ost-Kalimantan direkt besichtigten. Dort wird die neue indonesische Hauptstadt auf einer Fläche von 256.000 Hektar gebaut werden. 56.000 Hektar der Fläche werden die Sonderzone für das Regierungszentrum werden. Die Stützinfrastruktur wie die gebührpflichtigen Straßen, die Häfen und internationaler Flughafen werden in der neuen indonesischen Hauptstadt mit dem angenehmen, menschlichen und umweltfreundlichen Konzept auch demnächst gebaut werden. In Bezug auf die neue Hauptstadt träumt Präsident Joko Widodo nicht nur von einer ruhigen und teuren Hauptstadt. Er warnte davor, dass der Umzug der Hauptstadt nicht nur als bloße Übertragung von Regierungsämtern gesehen werde, sondern auch eine umfassende Transformation in verschiedenen Aspekten hervorrief. Präsident Joko Widodo hofft, dass die neue Hauptstadt als Treffung für globale Innovationen talentierten Indonesiern die Möglichkeit bietet, neue Räume und Arbeitsplätze zu schaffen, zusammenarbeiten und zu schaffen. Unterdessen sagte Suharto Monoarfa, Minister für Nationale Entwicklungsplanung und auch Leiter von Bappenas, dass der Sonderbereich der neuen Hauptstadt von Stadtverwaltern verwaltet wird, die bei den Wahlen nicht gewählt werden, ebenso wie andere regionale Leiter in Indonesien. Darüber hinaus wird die Hauptstadtregion verschiedene Cluster enthalten, die von Bildung, Forschung und Innovation bis hin zu Gesundheit reichen. Dies zielt darauf ab, die wirtschaftliche Transformation zu beschleunigen, wie Präsident Joko Widodo es wünscht. Bei der Planung der neuen indonesischen Hauptstadt werden der Bau und der Umzug in zwei Schritten durchgeführt. Die erste Phase des Baus wird bis zum Jahr 2024 in Penajam Pasar Utara durchgeführt. Der Präsidentenpalas und die Moschee werden die ersten Regierungsgebäude sein. Die zweite Bauphase wurde im Bezirk Kutai Kartanegara durchgeführt, das auch das Gebiet von Bukit Suharto umfasste. Die zweite Bauphase wurde für verschiedene Einrichtungen durchgeführt, um die Aktivitäten der neuen Hauptstadt zu unterstützen, wie das Ministerium und das Regierungsgebäude. Für den Bau einer neuen Hauptstadt entwirft die Regierung eine Behörde, die von einem Staatsbeamten auf Ministerebene geleitet wird. Die Mittel, die für den Abbau und den Bau der neuen indonesischen Hauptstadt benötigt werden, werden auf rund 499 Billionen Rupiah geschätzt. Von den Gesamtmitteln stammten nur 19% aus dem Staatshaushalt und der Rest aus der staatlichen Zusammenarbeit mit Unternehmen, privaten Investitionen und staatlichen Unternehmen. Trotz der Vor- und Nachteile der Verlegung der indonesischen neuen Hauptstadt und der erforderlichen Mittel ist die Notwendigkeit eines komfortablen, humanen Hauptstadt und weit entfernt von der Gefahr einer Katastrophe die Hauptsache bei der Verlegung einer neuen Hauptstadt. In vielen Ländern wird die Hauptstadt aufgrund von Komfort, Effektivität und Sicherheitsfaktoren vor Naturkatastrophen und externen Bedrohungen verlegt. Der Umzug der indonesischen Hauptstadt von Java nach Kalimantan wird die Güte des indonesischen Volkes voranbringen. Soweit Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 19. Dezember. Wir beginnen mit der Operation Krai. Am 19. Dezember 1948 begann die Operation Krai. Diese Operation war der Codename für eine niederländische Militäroffensive gegen die neu gegründete Republik Indonesien im Dezember 1948 bis Januar 1949. Bei diesem Angriff führten die Niederländer das indonesische Erfasse temporäre Kapital Republik Yogyakarta und beschlagnahmten indonesische Führer wie republikanischen Präsidenten Soekarno. Das Hauptziel der Operation Krai war schnell zerstören. Die indonesischen Streitkräfte Tentara Nasional Indonesia TNI di Algemeinesburg hätte gedacht verzweifelt ihr Kapital zu verteidigen. Allerdings sind die meisten der TNI Yogyakarta verlassen hatte, zu verteidigen Grenze westlichen Yogyakarta von einem anderen niederländischen Militärkampagne. Nach Anhörung der Überraschungsangriff indonesisch Militärkommandant Allgemeine Sudirman Osgestad schnell Befehl über Funk Grete. Außerdem forderte Soekarno und andere Führer von Yogya zu evakuieren und kommen sie mit einer Guerilla-Armee. Nach einer Kabinettssitzung weigerten sie und beschlossen, in Yogyakarta zu bleiben. Am 19. Dezember 1984 wurde die Sino-British Joint Declaration von den Premierministern der Volksrepublik China und des Vereinigten Königreichs in Peking unterzeichnet. Die Erklärung trat am 27. Mai 1985 mit der Übergabe der Ratifizierungsdokumente in Kraft und wurde von den Regierungen der Volksrepublik China und Großbritanniens am 12. Juni 1985 bei den Vereinten Nationen registriert. In der Erklärung verkündete die chinesische Regierung, dass sie wieder die Kontrolle über die Souveränität Hongkongs mit Wirkung vom 11. Juli 1997 übernehmen werde, und die britische Regierung erklärte gleichzeitig die Übergabe von Hongkong an die Volksrepublik China. Des Weiteren erklärte die chinesische Regierung ihre politische Vorgehensweise bezüglich Hongkongs in diesem Vertrag. Gemäß dem Prinzip ein Land, zwei Systeme versus zwischen Großbritannien und der Volksrepublik China geschlossen wurde, wie das sozialistische System versus für die Volksrepublik China steht, nicht für Hongkong gelten. Hongkong wird sondern eine Sonderverwaltungszone in welcher für die nächsten 50 Jahre das frühere kapitalistische System der Stadt sowie der Way of Life der Einwohner Hongkongs erhalten bleiben wird. Die Joint Declaration stellt sicher, dass diese politische Vorgehensweise vertraglich im Grundgesetz Hongkongs festgesetzt wird. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Jangan kau bohongi hatimu. Jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu. Usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Akan ku buat hari-harimu bahagia. Tangis air mata. Buat apa kau mengutuk dalam kisah yang semu. Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Hari-harimu ada lalu. Tunggu apa lagi sayangku, lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Tinggalkanlah dirinya, kan ku buat hari-harimu penuh bahagia.
Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Titel Tunggu apa lagi oder auf Deutsch Auf welches warten Sie noch? Gesungen von Lala Huta. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Die Regierung unternimmt eine Sondertechnologie zur Vernichtung von Quecksilber, gelesen von Dora. Liebe Zuhörer, die indonesische Regierung durch das Umwelt- und Forstministerium oder KLHK sucht eine Sondertechnologie, die Quicksilber speichern und vernichten kann, um den schlechten Effect of Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Die Generaldirektorin für die Bewirtschaftung von Abfall, giftigen und gefährlichen Stoffen oder PSLB3 des Umwelt- und Forstministeriums Rosa Vivien Ratnawati sagte am Montag, den 6. Dezember in Jakarta, dass das KLHK-Ministerium allerdings noch den Standard formuliere und nach der Technologie suche. Rosa Vivien Ratnawati sagte dazu weiter, Japan sei nun bereit, Indonesien mit einer Technologie, die Quecksilber aufbewahren und zerstören kann, zu helfen. Darüber hinaus nehme sie die nationale Behörde für die Forschung und Anwendung von Technologie oder BBPT desselben Problems an. Es soll ein Gerät oder die Technologie verwendet werden, um den Präsidialer Last oder Perpres Nummer 21 von 2019 über den nationalen Aktionsplan zur Reduzierung und Beseitigung von Quecksilber zu realisieren. Medizinische Geräte, die Quecksilber enthalten, sind unter anderem Thermometer, Tensimeter und Amalgame. In Bezug auf den Präsidialer Last oder Perpres müssen die zuständigen Ministerien Quecksilber aus Krankenhäusern und Kliniken zurückziehen. Aber Rosa Vivien Ratnawati erklärte, ein Problem sei das sogenannte Follow-up, nachdem die quecksilberhaltigen Stoffe gesammelt worden seien. Das liege daran, dass Quecksilber ein chemischer Stoff sei, der nie in der Umwelt entsorgt werden kann. Sie fuhrt fort, dass beim Präsidialer Last das Ziel der Reduzierung und Beseitigung von Quecksilber stehe. Erstens setze die Regierung im Manufaktursektor sich zum Ziel bis 50% und den Energiesektor bis zu 33,2% im Jahr 2030 zu reduzieren. Die Lampe, die Quecksilber enthält, können hoffentlich bis 2030 verringert werden. Im Bereich des kleinen Goldbergbaus setzt die Regierung sich zum Ziel, dass diese gefährliche Chemikalie Quecksilber bis 2025 zu 100% nicht mehr verwendet wird. Der Gesundheitssektor soll im Jahr 2020 zu 100% quecksilberfrei werden. Der indonesische Ombudsman hat einige Vorschläge den vier zuständigen Ministerien ausgerichtet, den Präsidialer Last sofort weiter zu verfolgen. Erstens forderte das Umwelt- und Forstministerium dazu auf, ein Sekretariatsteam angesichts des nationalen Aktionsplans zu bilden. Die Zentral- und Regionalregierung sowie Rechtsapparate sind darin mit einbezogen. Zweitens werden die Richtlinien für die technische Implementierung des nationalen Aktionsplans zur Reduzierung und Beseitigung von Quecksilber durchgeführt. Es bleibt zu hoffen, dass die Provinzen dies realisieren und das Umwelt- und Forstministerium die Flächen, die mit Quecksilber kontaminiert werden, wieder herzustellen sind. Soweit unser Indonesien.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Thank you.
Das war das Lied mit dem Titel Malaikat Juga Tahu, gesungen von Dewi Lestari. Sie sind noch bei uns, der Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien präsentieren. Bei diesem Programm berichten wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung.
Disesmar wedemi inen aine turisten atraksun di hulu song terus os pacitan osiava fostelen. Raisen Ode erhulung haben eine Vielzahl von Möglichkeiten. Besuchen Sie nicht nur die Strände und genießen Kulinarisches, sondern bemühen Sie sich auch, wissenschaftliche historische Touren zu Museen oder archäologischen Städten Ihrem Besuch hinzufügen. Pacitan ist zum Beispiel eine der Bezirke in Ossiava, die touristische Attraktion mit Geschichte oder archäologischen Städten mit der Hulu Song Terus verbindet. Liebe Zuhörer, die Hulu Song Terus ist eine historische Touristenattraktion im Warengdorf Bezirk Punung, Pacitan Ossiava. An diesem Ort können Sie die antike Städte sehen, die Heimat der Menschen zu Urzeiten war. Die alte menschliche Behausung ist eine Höhle mit einer Länge von etwa 150 Metern, Breite von etwa 10 bis 20 Metern und einer Dachhöhe von 10 Metern. Liebe Zuhörer, seit 1999 ist diese Touristenattraktion sehr bekannt, weil dort ein altes menschliches Skelett, das schätzungsweise etwa 10.000 Jahre alt ist, gefunden wurde. Archäologen und Anwohner nennen dieses uralte menschliche Skelett Bah Sayem. Die Hulu Song Terus trägt recently zur Geschichte Indonesiens bei. Dan man findet hier viele prähistorische Objekte, die genutzt wurden, wie Werkzeuge aus Knochen, Muscheln und Skelettresten von Tieren und Menschen. Es ist damit bewiesen, dass diese Höhle tatsächlich eine historische Vergangenheit voller Archäologischer Überreste ist. Liebe Zuhörer, wegen seiner Geschichte wird auch immer noch der Ort zur Erforschung von Ausgrabungen verwendet, um andere prähistorische Waren zu finden. Und es ist kein Wunder, wenn es hier keine Fazilitäten für die Touristen gibt. Es sind lediglich öffentliche Toiletten, Parkplätze und Stände in der Gegend der Höhle St. Trus, die Speisen und Getränke anbieten, vorhanden. Die Höhle St. Trus ist sehr einfach zu besuchen. Die Touristen können private Fahrzeuge oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Die Öffnungszeiten zur Höhle sind von 8 Uhr bis 17 Uhr und die Eintrittsgebühr beträgt nur 3.000 Rupiah. Liebe Zuhörer, wenn Sie als Hobby die Fotografie haben, können Sie von der Höhle selbst, in der der neusteinzeitliche Mensch lebte, und von den Gemälden oder Zeichnungen an den Wänden der Höhle Fotos schießen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien über die Höhle St. Trus. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren. Bei diesem Programm berichten wir Ihnen über interessante Ereignisse in Indonesien.
Liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über den Staatsverteidigungstag 2019. Liebe Zuhörer, nach der Unabhängigkeit Indonesien wurde die Stadt Bukit Tinggi zur Hauptstadt der Provinz Sumatra in dem Beschluss des Gouverneurs Nummer 391 am 9. Juni 1947 festgelegt. Mr. Teuku Muhammad Hasan wurde bei der Gelegenheit zum Gouverneur der Provinz ernannt. Während der Verteidigungszeit der indonesischen Unabhängigkeit spielte die Stadt Bukit Tinggi eine Rolle als Stadt des Kampfes und wurde zeitweilig Hauptstadt des indonesischen Staates. Nachdem die Stadt Yogyakarta in niederländische Hände gefallen war, es wurde eine Notregierung der Republik Indonesien oder PDRI am 19. Dezember 1948 in Bukit Tinggi, West Sumatra von Syafruddin Prawiranegara gegründet. Dieses Ereignis wurde später als Staatsverteidigungstag nach dem Präsidialerlass der Indonesischen Republik am 18. Dezember 2006 festgelegt. di Gedeng Fire des Stadt Verteidigung Stages Dien Dachung dan Geist des Patriotismus und die Liebe zum Mutterland zu wecken. Im Rahmen der Feier des Stadtverteidigungstages 2019 sind verschiedene Aktivitäten durchgeführt worden. Eine davon ist der Wettbewerb der sogenannten digitalen Stadtverteidigungskreativität. Alle Leute von verschiedenen Volkselementen, Volksgruppen, Religionen, Sprachen nahmen an dem Wettbewerb teil. Der Wettbewerb war in einer Foto- und einer Videokategorie unterteilt. Die Teilnehmer konnten eines von mehreren Themen, Liebe für die indonesische Heimat, Harmonie in der Vielfalt oder Komm, verteidige mein Land auswählen. Die Periode für die Aufnahme von Fotos und Videos fand vom 1. Januar bis zum 23. November 2019 statt. Die Frist für den Wettbewerb endete am 26. November 1919. Die Bekanntgabe der Gewinner wird am 19. Dezember angesichts der Feier des Nationalen Stadtverteidigungstages durchgeführt. Laut dem Leiter des Daten- und Informationszentrums des Indonesischen Verteidigungsministeriums oder Pusdatin, General Brigadier Domingus Pakel, Diana der Wettbewerb dazu, die jüngere Generation darauf besser vorzubereiten, sich nicht so leicht vom asymmetrischem Druck in der digitalen Welt aufwiegeln zu lassen. Und eine starke Urteil bei der Absicherung der Integrität des Einheitsstaates der Republik Indonesien zu werden. Liebe Zuhörer, neben dem Verteidigungsministerium bot die Stadtverwaltung von Padang West Sumatra verschiedene Aktivitäten den Nationalen Stadtverteidigungstag zu feiern an. Eine davon war eine historische Reise ins PDRI Museum in Bukit Tinggi zum Stadtverteidigungsdenkmal in Koto Tinggi in die PDRI Halaban Festung im Bezirk von 50 Kota und in die Festung von PDRI Bidar Alam im Sud-Solok Bezirk. Die junge Generation aus ganz West Sumatra mit 3000 Tinagern hat an dieser Reise teilgenommen. Darüber hinaus wurden einige Events wie ein nationales Seminar, eine Flaggenzeremonie und ein sozialer Dienst veranstaltet. Beim nationalen Seminar hielten einige Sprecher Vorträge, unter anderem die Vertreter von dem Zentralen Verteidigungsministerium, der Leiter des Zentralen Stadtverteidigungsforums, der Gouverneur von West Sumatra, der Historiker Professor Gusti Anan, sowie der Leiter des Bildungsamtes der Stadt Padang. Die Gedenk Feier des Stadtverteidigungstages fand vom 15. bis 19. Dezember 2019 statt. Liebe Zuhörer, das war dies und das über den Stadtverteidigungstag 2019 von der VOI in Jakarta. Auf Wiederhören.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz on live stream voinews.id/german.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Bei dem heutigen Musikregenbogenprogramm spielen wir für Sie ein nostalgisches Lied mit dem Titel Kucari Jalan Terbaik oder auf Deutsch Ich suche nach der besten Weise. Dieses Lied wurde von Panca Pondaah komponiert. Panca F. Pondaah ist eine der Legenden der melancholischen indonesischen Musikindustrie. Der am 18. Februar 1951 geborene Sänger begann in den frühen 1980er Jahren aufzusteigen. Neben seiner Tätigkeit als Sänger war er auch als Songwriter bekannt. Er komponierte viele Lieder für Sänger, die mit ihm in der gleichen Plattenfirma mitwirkten. Das waren Cintami Atmanegara, Dian Piscesa, Ria Angelina und Meriam Belina. Die populären Lieder von Panca Zin, Tak Ingin Sendiri, Ich Mochte Nie Allein, Ku Cari Jalan Terbaik, Ich Suche Nach Der Besten Weise, Untuk Sebuah Nama, Für Einen Namen, Kau dan Si Buah Hati, Du und Die Kinder. Mulanya biasa saja, mengapa ada dusta, und jangan pernah kau ragukan. Die meistens überliebe und leben wie ku cari jalan terbaik thematisiert. Dieses Lied erzählt die Geschichte eines Paares, das sich nicht liebt, dann suchen sie den besten Weg für eine unwürdige Situation. Liebe Musikfreunde, hier ist Panca Pondaah mit dem Lied Ku Cari Jalan Terbaik oder auf Deutsch Ich Suche Nach Der Besten Weise. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Jalan terbaik.
das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.